Sucht ihr aktuell nach einem regionalen IT-Dienstleister im Raum Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin-Brandenburg? Dann wendet euch am besten an unsere Freunde von der Interface Systems. Seit 30 Jahren berät die Interface Systems herstellerunabhängig und ist zertifizierter Partner bei namhaften Herstellern wie Dell, NetApp oder VMware bei Broadcom. Da Nico und ich bereits für die Interface Systems gearbeitet haben, wissen wir am besten, dass ihr optimal und individuell betreut werdet. Ihr habt Interesse? Dann geht einfach auf interface-systems.de/kontakt. Da findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Der Link ist auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß in der Folge.
Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nicolas Frey und heute mit dabei JP. Grüße dich.
Hi, Nico.
Ja, wir spüren alle den Frühling und gibt es nicht eine bessere Jahreszeit, um den Bienchen beim Fliegen zuzusehen. Ja, heute geht's um Bienen, aber in anderer Form, nämlich eBPF, ein ganz fleißiges Bienchen in der Cloud-Native-Welt. Und JP, der das sich in letzter Zeit doch öfters mal mit dem Thema beschäftigt hat, kam auf mich zu und hat gemeint, hey, da müssen wir unbedingt eine Folge machen. JP, stimmt's?
Ja, absolut richtig. Ich glaube, auch die Jahreszeit passt ganz gut. Du hast ja gerade schon erwähnt, ich merke es in der Nase, es juckt, die Pollen fliegen, die Bienen auch. eBPF, genau. Es ist in letzter Zeit immer mehr und häufiger auf meinem Tisch gelandet. Ich habe mich ein bisschen reingearbeitet, habe auch das eine oder andere Seminar besucht und ein paar Seminare folgen noch. Habe ich richtig Bock drauf, gerade in Bezug auf Kubernetes. Einfach ein spannendes Thema und das wollte ich mir nicht entgehen lassen, euch vorzustellen.
Ja, klasse. Ja, fangen wir doch einfach mal mit den Grundlagen an. eBPF, da gibt's bestimmt auch eine ausgeschriebene Variante.
Das gibt es. Extended Berkeley Packet Filter ist eine Erweiterung, Extended, wie der Name schon sagt, von BPF, vom Berkeley Packet Filter, der, ich glaube, in den 90er Jahren ungefähr das Licht der Welt erblickt hat und was der Name auch schon aussagt, erstmal klassisches Paketfiltering auf Basis von IP-Adressen im Linux-Kernel betrieben hat. Also ihr habt eine IP-Adresse, die sollte nur über bestimmte Pakete erreichbar sein. Dann hat man BPF genutzt, um das eben zu realisieren und ja, seine IP-Adresse abzuschirmen. eBPF ist dann daraus entstanden, weil es schon ein bisschen schwierig war, das Ganze aufzusetzen. Es war schon nicht so skalierbar, wie die Leute es gerne gehabt hätten. Und der Extended ist einfach viel skalierbarer, viel versatile.
Oder versatile.
Versatile. Also viel, wie heißt es auf Deutsch?
Vielseitig.
Ja, vielseitiger und vielschichtiger auch. Und eigentlich, wenn man über eBPF spricht, spricht man schon gar nicht mehr über Packet Filtering, weil das ist so das Kleinste, was er kann. Oder das, was er eigentlich, ja, das kann er, aber er kann viel, viel mehr. Also eBPF kann viel, viel mehr als nur noch Packet Filter. Oder das klassische Packet Filtering.
Du hast jetzt gerade gesagt, das ist eine deutlich performantere Variante. Gibt es da gewisse Gründe dafür?
Ja, es gibt schon gewisse Gründe. Ich meine, die Vielseitigkeit haben wir eben angesprochen. Es geht nicht mehr nur darum, Pakete zu filtern, die von einer IP-Adresse kommen, sondern es geht darum, tatsächlich Events im Kernel auszulösen. Das ist das, was eBPF so gut macht und so gut kann, weshalb es in der Cloud-Native-Community auch ein Rising Star ist, also ein aufgehender Stern, weil wir eben die Möglichkeit haben, mit eBPF Pakete direkt im Kernel zu starten. Hintergrund ist, wenn man sich mal anguckt, was passiert, wie oft kommen Updates im Kernel oder wie kann ich beispielsweise in einem Kernel contributen, weil ich einen Anwendungsfall habe, der es benötigt, dass ich eben wirklich im Kernel eingreifen muss, also im Linux-Kernel. Dann reden wir von erstmal, ich muss Contributor werden. Das dauert seine Zeit, bis ich überhaupt zugelassen werde, am Linux-Kernel mitzuentwickeln. Nicht jeder von uns, und da schließe ich mich ein, traut sich das auch zu, am Linux-Kernel mitzuentwickeln oder Teil der Community zu sein, die dann wirklich entwickelt, nicht die Community drumherum, die anderen wichtigen Support leistet. Und bis man soweit ist, das dauert schon ein paar Jahre, würde ich behaupten. Und dann ist noch nicht mal sicher, ob das Update überhaupt mit in den Kernel implementiert wird. Dann ist es vielleicht eine neue Distribution, beispielsweise Ubuntu 24XY. Die hat auch nicht jeder. Bekanntlicherweise sind die Zyklen zwischen 3 und 5 Jahre. Das heißt, ich zum Beispiel nutze auch in der Regel noch Ubuntu 22 LTS, weil es halb LTS ist. Ich bin nicht auf der neuesten Ubuntu-Distribution. Und bis sowas dann im Kernel implementiert ist und auch wirklich nutzbar ist, das dauert eigentlich viel zu lange. eBPF gibt mir aber die Möglichkeit, über einen sehr, sehr einfachen Prozess einen Systemcall zu machen, der dann im Scheduler im Linux-Kernel gescheduled wird und dann ausgeführt wird. Und das ist total spannend. Dadurch kann ich es ganz anders skalieren und kann viel, viel mehr Möglichkeiten als mit dem klassischen BPF. Oder eben, wie ihr schon gehört habt, der Use Case, Kernel-Entwickler zu werden, das ist schon in weiter Ferne, ehrlich gesagt.
Okay, also ich verstehe. Letztendlich geht es darum, die Stabilität des Systems eben nicht zu beeinträchtigen, aber trotzdem auf diese High-Performance, niedrige Latenz in den Kernel einzugreifen, um eben gewisse Operationen durchzuführen. Und das geht im Hintergrund über eine gewisse Architektur, über Register, in denen halt eine Menge gemacht werden kann. Und das wurde auch noch aufgebohrt. Also das ist letztendlich der Status quo. Und das wird ja auch noch weiterentwickelt. Also einmal die eBPF Kernel Runtime selbst, ja, und dann natürlich auch die damit verbundenen Projekte in dem Cloud-Native-Universum.
Genau. Und wer sich das gerne ein bisschen detaillierter angucken möchte, es gibt einen eBPF-Vortrag, Supercharging Your eBPF Dev Process for Cloud-Native-Apps. Den packen wir gerne in die Shownotes mit rein. Da könnt ihr euch ein bisschen angucken, wie das Ganze im Detail aussieht, weil sowas zu erklären im Podcast finde ich total schwierig. Ich glaube, das würde auch viele Leute abhängen und ich weiß nicht, ob ich selber so drin stecken würde, um das so im Detail passend zu erklären, dass es auch jeder versteht von euch.
Ja, vielleicht nochmal da eine bildhafte Erklärung. Wir hatten ja vorhin von dem Bienchen gesprochen und die Biene ist ja auch eben das Logo von eBPF und das vielleicht hier als kleine Brücke. Es hat was mit Arbeitsamkeit, Organisation und Effizienz zu tun, ja. Und da passt irgendwie die Assoziation mit einer Biene, weil eben eBPF eine wichtige Rolle bei der Arbeit im Bereich der Netzwerk- und der Systemprogrammierung spielt. Und wie du das ja gerade gesagt hast, so ein Rising Star am Himmel, also ein goldenes Bienchen, das richtig schnell fliegt. Und so kann man sich vielleicht ein bisschen merken, auch wenn es heute im Podcast natürlich sehr abstrakt wird. Ja. Cool. Du bist jetzt schon mal so ein bisschen auf die Funktionsweise eingegangen und auch auf die Architektur dahinter. Du hast, glaube ich, davon gesprochen, auch im Vorgespräch, da gibt es sowas wie einen Türsteher. Ja. Vielleicht möchtest du da nochmal drauf eingehen, weil Sicherheit ist ja ein wichtiger Aspekt.
Schauen wir das Ganze mal kritisch an. Den Zugriff auf den Kernel in einer schnellen Art und Weise zu ermöglichen, das ist mit Sicherheit für den einen oder anderen ein bisschen fragwürdig. Es gibt nämlich gute Gründe, den Kernel von der Applikationsebene zu trennen. eBPF hat aus dem Grund wie so eine Art Türsteher implementiert. Das ist ein Verifier. Das seht ihr übrigens auch in dem Vortrag, da wird es nochmal ein bisschen genauer erklärt. Und der Prozess, der gestartet wird mit dem eBPF, ist im Endeffekt ein Syscall, der dann auf den Verifier trifft. Und nur wenn der Verifier, ihr könnt euch das wirklich wie einen klassischen Türsteher vorstellen, der vor der Disco steht und sagt, okay, zeig mal dein Perso, du bist 18, du darfst jetzt rein. Du bist nicht 18, du bist 16, du darfst nicht rein. Und so wird der Verifier im groben Sinne vor jedem Syscall, der entsteht, der mit eBPF gestartet wird, da vorne stehen und sagen, okay, dich führen wir aus, dich führen wir nicht aus. Und nach dem Verifier geht es dann eben in den Compiler und dann nimmt die eBPF-Magie ihren Lauf.
Heißt, da gibt es jetzt natürlich auch eine gewisse Vielseitigkeit und Einsatzmöglichkeiten, die sich daraus ergeben. Wir reden hier ja über eine Kernel-Implementierung, die ja dann eine Plattform bietet für viele Applikationen und auch letztendlich Anwendungsfälle. Was gibt's denn da so als vielseitige Werkzeugkiste?
eBPF manipuliert jetzt nicht den Kernel in dem Sinne, dass wir sagen, wir wollen Events anders ausführen, wir wollen wirklich harte Eingriffe machen, sondern es gibt mir einfach wie so ein Schweizer Taschenmesser mit, um die Funktion des Kernels zu erweitern. Ich möchte nicht in den Kernel eingreifen und möchte wirklich Systemfunktionen komplett verändern, sondern ich möchte die Funktionalität erweitern und möchte einfach so gut wie es geht auf meine Applikation meinen Kernel anpassen. Natürlich hat man die Möglichkeit, es gibt einen Open-Source-Kernel, den kann man adaptieren, aber sind wir mal ehrlich, das können nur die wenigsten und das macht auch mit dem Aufwand, der dahinter steckt, wahrscheinlich keinen Sinn. Die Möglichkeit jetzt, die eBPF bietet, ist zu sagen, ich nehme meine Applikation, schaue mir an, welche Eigenschaften diese hat und passe, wenn es dafür notwendig ist, mit eBPF und einer Adaption den Kernel dahingehend an, dass die Applikation, dass der Prozess im Hintergrund läuft, dass er vielleicht eingepackt wird in Form von einem Tunnel, dass er eben nicht im Kernel wild kommunizieren darf oder sonstiges. So kann ich nach und nach die Funktionalität meiner Applikation verbessern oder einschränken, kann auch harte Cuts setzen, dass eben die Kommunikation nicht mehr stattfindet oder kann eben auch skalieren. Die größte Stärke, was eBPF kann, ist meiner Ansicht nach auf Kubernetes-Ebene, nämlich viel granularer auf die Anforderungen, die eine Applikation haben kann, einwirken, als es eine klassische CNI kann.
Aber auch jetzt ohne direkt was zu machen, für mich klingt es ja prädestiniert wie so eine Monitoring- und Überwachungslösung.
Ja, aus der Observability heraus ist das Thema entstanden, dass man sich alles angucken kann, was eben an Netzwerkkommunikation im Kernel passiert. Das war eine Grundeigenschaft von eBPF. Daraus ist es entstanden und dann hat man eben relativ schnell festgestellt, wir können es uns nicht nur angucken, sondern wir können auch aktiv darauf reagieren, wenn eben was passiert, was nicht dem entspricht, wie wir uns vorstellen, wie es zu passieren hat. Das hört sich alles ein bisschen, ich sag mal, hochtrabend an. Es ist auch sehr vage gesprochen, aber ich fand es unfassbar schwer, passende logische Beispiele dafür zu finden.
Ja, ich glaube, da hast du ja gerade schon das Fass aufgemacht. Wenn wir über die Kubernetes-Welt und über Microservices sprechen, dann haben wir ganz viele verteilte Dienste, die miteinander sprechen. Und desto mehr Dienste vorhanden sind und die verteilt sind, desto mehr bringt es natürlich auch auf Effizienz zu setzen und zu entscheiden, ob dieses Paket, das da jetzt ankommt, wirklich angenommen werden soll oder eben nicht und wo es hingeleitet werden soll, was für Lastausgleichsmechanismen man vielleicht daraus generieren kann und sieht, wo ganz klar die Engpässe sind. Und aus meiner Sicht ist es genau die Brücke, nämlich die Cloud-Native-Welt mit Containern, wie du gerade gesagt hast. Und ja, was siehst du da noch so am Thema Best Practices? Du hast gesagt, du hast da schon mal einen Kurs gemacht. Worüber wird da gesprochen? Wo muss man da aufpassen?
Man muss schon ein bisschen aufpassen, weil man sich langsam an das Thema eBPF rantasten sollte. Wenn ich mit einer CNI arbeite, wie zum Beispiel Cilium, die eBPF zu 100% integriert haben.
Vielleicht noch mal ganz kurz CNI. Nicht jeder hat vielleicht gleich, ich meine, wir hatten jetzt schon Kernel, wir hatten schon eine Menge Fachbegriffe, aber ich glaube, wir setzen ein paar Sachen einfach voraus. Aber CNI, glaube ich, hat noch nicht jeder.
Nee, CNI ist ein Container Network Interface, worüber die Container im Kubernetes oder in der Orchestrierungsplattform wie Kubernetes untereinander sich unterhalten können. Und da ist Cilium eines, du beruflich bedingt arbeitest mit Andrea oder mit Calico noch zusammen. Und ich habe jetzt in letzter Zeit mehr angefangen, meine Kubernetes-Cluster auszurollen mit Cilium, weil ich einfach mich mehr in die eBPF-Thematik einarbeiten will.
Ja, also auch da im Container Network Interface ein wichtiges Thema. Und ja, JP, tatsächlich, ich habe echt eine Menge mit Andrea und Calico in letzter Zeit zu tun gehabt. Aber tatsächlich kommen auch bei unseren Kunden natürlich die Anforderungen, was Moderneres einzusetzen. Und da sind wir dann gleich bei Cilium. Und tatsächlich, wenn man jetzt in den Unterbau guckt, wie dieses Container Network Interface aufgebaut ist, also ich hatte jetzt Andrea und Calico genannt, die im VMware und Tanzu TKGS Universum die beiden möglichen Standards sind und dann noch Cilium. Und jetzt, wenn man uns mal das mal anschauen, Calico setzt hier tatsächlich auf eBPF und Cilium auch auf eBPF. Die einzige Implementierung ist Andrea, die nutzt kein eBPF, setzt hier ausschließlich auf Open vSwitch. Muss jetzt nicht Schlechtes sein, aber wenn man eben genau eine Implementierung darauf bauen möchte, die auf eBPF basiert, dann hat man unter Umständen natürlich lieber ein Calico oder ein Cilium und kein Andrea. Würde ich jetzt mal so behaupten.
Das denke ich auch. Du hast es gerade schon angesprochen, es kommt auf den Anwendungsfall drauf an. Und in der Beratung sehen wir sehr, sehr häufig, dass Leute mit bestimmten Vorstellungen oder Kunden mit bestimmten Vorstellungen auf uns zukommen und sagen, ah, komm, lass uns eBPF machen, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, hast du denn auch den Need dazu?
Genau.
Ja, das ist ein Prozess, wo wir uns ganz oft wiederfinden und sagen, eigentlich hast du nicht den Need dazu. Wie viele Kunden brauchen denn wirklich Kubernetes, weil sie die Skaleneffekte brauchen oder wissen nicht, welche Komplexität sie sich mit ins Haus holen? Du kommst aus dem Tanzu-Umfeld aktuell, was so viel bedeutet wie, du hast ein fertiges Kubernetes, was entweder auf Ubuntu-Basis oder auf Photon-OS-Basis deployed werden kann. Da sind zwei Netzwerkvarianten drin. Das ist Calico und das ist Andrea. Mhm. Beide haben ihre Berechtigung, beide haben ihre Use-Cases. Und wie viele von den Kunden, die du betreust, verändern denn aktiv die CNI? Die nutzen noch in der Regel nur das Kubernetes, oder?
Nee. Also tatsächlich nicht, da ich auch beim Hersteller arbeite, gibt es da natürlich den ein oder anderen Sonderfall, wo man muss sagen, die Kunden schon sehr ausgereift mit der Technologie arbeiten. Das heißt, die haben da schon Teams und haben schon ja ein gewisses Level erreicht, wo dann diese Fragen gestellt werden und wirklich die Geschäftsanforderungen existieren, eben aufgrund von Sicherheitsanforderungen spezielle Tools einzusetzen, die dann unter Umständen eBPF benötigen, um im Kontext zu funktionieren. Das ist jetzt sehr, sehr abstrakt und ich kann da auch nicht wirklich ins Detail gehen. Aber wenn es halt eben als Anforderung da ist und man sieht dann, okay, mit Andrea und Calico ist es halt in dem Fall nicht möglich, dann kann man halt auch erstmal auf diese, sag ich mal, eingebettete Lösung nicht setzen. Ist so, Punkt. Dann braucht man eine Custom-Lösung und muss man halt rechtfertigen, ja? Wie du gerade gesagt hast, also viele machen es zum Selbstzweck, weil es eine coole Technologie ist. Hey, das ist das Coolste, das wollen wir haben, aber unter Umständen bringt es einem nichts, weil er in allen anderen Punkten wie Verwaltbarkeit, Sicherheit, Performance eben dann den Kürzeren zieht. Und darum sollte man einfach ganzheitlich denken, aber heute soll es ja auch nur um eBPF gehen und nicht um Cloud-Native, Kubernetes-Beratung. Daher, JP, ja, was hast du noch so? Wir haben jetzt schon über Anwendungsfälle gesprochen. Mhm. Was ist noch interessant?
Ich finde, ein wirklich spannendes Thema ist das, was Cilium gerade auch für mich so spannend macht, das Thema Service Mesh. Mhm. Service Mesh ist eine Möglichkeit, Services über verschiedene Lokationen hinweg aufzubauen. Das heißt, es könnte beispielsweise bei dir in deiner Cloud einen Service gehostet werden, der Master ist oder der einfach zur Verfügung gestellt wird und primär angesteuert wird. Jetzt kann aber ein Fallback-Szenario auch sein, dass du beispielsweise denselben Service nochmal bei einem Public Cloud Provider betreibst, bei AWS, bei Azure, bei GCP oder sonst wo oder eben bei zwei Public Cloud Providern oder nochmal in einer Remote Location. Das heißt, du hast drei Standorte, in denen wird derselbe Service betrieben. Und der Service Mesh wird oben drüber gelegt und steuert dann prinzipiell, auf wen gerade zugegriffen wird. Und eBPF in Verbindung mit Cilium bietet eine ganz, ganz spannende Möglichkeit, das Ganze im Kubernetes zu halten und eben ein richtiges Service Mesh aufzubauen und nicht nur Service A, Service B, Service C, darüber spanne ich ein Netz und dann entscheide ich, wo ich draufgehe, sondern das Ganze auch nochmal genauer zu steuern. Wo kommt der Service hin? Wo kommt die Anfrage her? Wo leite ich den Service weiter? Ich kann das namespace-übergreifend machen. Mhm. Und diese Möglichkeiten zu entwickeln und diese Möglichkeiten sich anzugucken und zu testen, ermöglicht es halt viel schneller mit Service Mesh zu arbeiten, auch den Use Case anders zu benutzen, anstatt einfach irgendwas zu spinnen, wo man hofft, das funktioniert und 90% der Leute brauchen am Ende kein Service Mesh, weil, oder 90% der Unternehmen. Und auch hier nagelt mich nicht auf die 90% fest. Das ist nur eine Redewendung. Ich weiß nicht, wie viel es in Wirklichkeit sind, aber ein hoher Anteil an Unternehmen, die Service Mesh einsetzen, brauchen eigentlich kein Service Mesh, um eine Scheinredundanz zu halten.
Interessant. Also eine deutlich nativere Variante, dann eben so ein Service Mesh aufzubauen, oder? Das heißt integrierter. Man kann es einfacher bauen oder effizienter bauen, auch hier wieder dank eBPF.
Ich weiß nicht genau, ob es einfacher ist. Ich habe mir einen Vortrag angeguckt bei den Container Days dazu von iSovalent. Das ist das Unternehmen, was hinter Cilium steht, die quasi Cilium mitbegründet haben. Und da ging es darum, Service Mesh mit eBPF auf Basis von Envoys aufzubauen. Und das Konzept ist total spannend. Ich habe es selber noch nicht in den Fingern gehabt. Ich hatte noch nicht die Zeit dazu, aber sobald ich dazu die Zeit hatte, sobald ich die ersten Projekte damit umsetzen konnte, kannst du dir sicher sein, dass wir ein neues Thema haben, worüber wir sprechen können.
Das ist doch ein toller Ausblick. Also nach dem fleißigen Bienchen heute werden wir gucken, wie der Bienenschwarm oder Bienenstock dann in nächster Zeit aussieht und wie viele Bienenstöcke dann auch miteinander kommunizieren und sich nicht an die Gurgel gehen. Da gibt es bestimmt dann auch die ein oder andere Metapher.
Auf jeden Fall.
Vielleicht noch so als kleiner Einstieg in die Thematik. Was würdest du unseren Hörern empfehlen, die jetzt vielleicht noch nicht so viel gemacht haben in dem Bereich und auch vielleicht mit Containern?
Ich würde definitiv einen Blick auf Xilium werfen. Die erklären eBPF wirklich sehr, sehr gut auf Englisch. Es gibt einen kleinen Blogbeitrag von Sys11, der das Ganze auf Deutsch widerspiegelt. Es gibt eine Vortragsreihe von Xilium von der Liz. Packe ich euch gerne in die Shownotes. Da geht's. Ich weiß nicht, ob das Lab noch aktiv ist. Das war mal aktiv. Da kann man die ersten Hands-on machen. Und meldet euch tatsächlich einfach bei Xilium an. Ihr könnt euch da registrieren und könnt ganz, ganz viel cloud-native Arbeit euch angucken, weil Xilium sehr, sehr stark das Thema pusht und ganz viele Seminare anbietet, die kostenfrei sind, wo ihr einfach zuhören könnt, euch Gedanken machen könnt. Es gibt Labs dazu. Guckt es euch einfach an und startet eure Reise.
Also damit setzt man indirekt auch auf die Technologie drunter, eBPF mit Xilium. Auf jeden Fall nachhaltiges CNI, Google, Adobe, AWS, die setzen alle da drauf. Daher denkt man, setzt man da auch nicht aufs falsche Pferd. Und es kann nicht schaden, sich der Thematik darüber dann zu nähern, über den Einstiegspunkt Xilium. Super. Ja. Dann haben wir auch noch die Ressourcen in den Shownotes und sagen erstmal vielen Dank, JP.
Ich habe zu danken. Vielen Dank, Nico.
Wir sind Burn for IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin. Ciao.
Ciao.